Ja, das war ein schöner Ausflug ins Nirgendwo.
Hallo, ich bin Katrin Bongard.
Ich bin Leonard Karoth.
Und das ist der Podcast, von dem es keinen zweiten gibt, nämlich über Heuschrecken.
Hast du recherchiert, ob es einen zweiten gibt?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich behaupte das jetzt einfach
okay,
mal.
Okay, gut, ja. Das ownen wir jetzt.
Ich kann danach nochmal recherchieren.
Ja, das müssen wir eigentlich.
Das mache ich ja immer so. Erstmal behaupte ich und dann wird recherchiert.
Naja, man muss ja auch gucken.
So macht man das.
Natürlich die Konkurrenz auschecken und gleichzeitig aber auch schauen, mit wem man kollaborieren kann. Das ist ja wahrscheinlich dann eine kleine Community, mit denen man dann...
Genau, unsere Freunde vom Grillen-Podcast sind heute zu Gast.
Genau.
Und zirpen uns was vor.
Da sind wir eigentlich also auch gleich bei einem Thema, was irgendwie interessant ist. Das Zirpen der Heuschrecken. Was ja, ich glaube, ich hab mal als Recherche, ich dachte, ich weiß ja wirklich wenig über Heuschrecken. Deswegen dachte ich, fange ich mal da an, wo man anfängt, Sachen zu lernen. Und zwar, die meisten Sachen lernt man dann eben als Kind. Also habe ich mir natürlich Löwenzahn, die Heuschreckenfolge angeguckt.
Ernsthaft?
Ja.
Oh mein Gott.
Und war auch noch mit
Löwenzahn, das weckt vertraute Gefühle in uns beiden, unterschiedlicher Art.
Und unterschiedlichster Art, das stimmt, als Zuschauer und als Autorin.
Und als Schauspieler. In welcher Folge warst du?
Ich war
Hasen?
Igel.
Nee. Ach, du warst Igel.
Igel und Blut. Genau. Aber das war tatsächlich Post Peter Lustig. Also ich war dann Fritz Fuchs Zeit.
Ich habe ja auch nicht mehr für... Habe ich für Peter Lustig geschrieben?
Ja, irgendwann hast du mal...
Ja, ich habe noch für Peter Lustig geschrieben, ja.
Genau.
Also Fans der Sendung Wildschweine ist von mir und Streichinstrumente.
Streichinstrumente, schön. Aber halt nicht Heuschrecken, aber war aber eine sehr unterhaltsame Folge.
Ach, hätte ich auch genommen.
Ja.
Das Gute ist, immer wenn so die Themen verteilt werden, und das erinnert mich ein bisschen an unseren Podcast, dann denkt man erst so, nein. Und dann merkt man, nee, super interessant.
Aber nein, weil man denkt, da kann man nichts drüber schreiben oder weil man es irgendwie langweilig oder
ja, man denkt erst findet. So, also ich meine, ich habe es dann immer so gemacht, in freundlicher Zurückhaltung, man nimmt das Thema, was kein anderer will. Gut, ich nehme die Wildschweine. Und dann stellt man fest, wow, interessante Tiere und richtig interessantes Thema. Und dann wird es immer weiter. Je uninteressanter es aussieht, desto interessanter, weil man sich halt noch nicht so drum gekümmert hat.
Ja, ich habe letztens, ich gehe ab und zu so einer Veranstaltung in Berlin, die heißt The Bear, wo Leute über ihre, wo, es ist eigentlich so eine Art Poetry Slam, bloß dass Leute halt echte Anekdoten erzählen. Man hat dann 8 Minuten
aus
Zeit.
Ihrem Leben?
Genau, und sie müssen dann echte Anekdoten aus ihrem Leben erzählen. Und jetzt war ja vor ein paar Monaten die Science Week in Berlin. Und dann hatten sie natürlich nur Wissenschaftler eingeladen, die dann eben darüber geredet haben. Und eine davon hat dann auch tatsächlich erzählt von ihrer Leidenschaft, die hat nämlich Fledermäuse beobachtet. Und bei der war das dann aber im Grunde ähnlich. Ich glaube, sie hat, schieß mich tot, bei ihrer Masterarbeit oder Doktorarbeit oder was man auch immer da schreibt, die Auswahlmöglichkeit bekommen, du kannst jetzt, ich glaube, über den Flusskrebs oder die Fledermäuse schreiben.
Und als Biologin.
Genau. Und dann war sie so natürlich auch in dem Sinne wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, weil das jetzt eben nicht der...
Nicht der Löwe, der
genau,
Säbelzahntiger.
Ich wollte auch gerade Löwe sagen. So, das wäre jetzt auch das, was ich am liebsten gemacht hätte. Genau, sondern eben die Fledermaus. Und sie ist dann mit der Fledermaus gegangen und ist mittlerweile dann eine absolute Enthusiastin. Sozusagen wandert wirklich durch die komplett abgelegensten Gegenden, den Dschungel und sonst was, macht Höhlenbesichtigung. Und nimmt dann halt die Gesänge, sage ich jetzt mal, der Fledermäuse auf. Und das ist schon lustig, dass man sagt, so eine Entscheidung, die fällt man ja wahrscheinlich selten im Leben, dass man sagt, entweder das oder das und auf einmal bestimmt es dein Leben und du merkst, dass du da eine totale Faszination drin finden kannst.
Wobei Fledermäuse sind schon irgendwo attraktiv.
Denk
mal an den Zoo in München, ich glaube, das ist in München, ja, wo sie so ein kleines Haus haben, was du betrittst mit einem Vorhang und wo sie dann frei rumfliegen. Und es dunkel ist,
ja.
Erinnerst du dich?
Ja, stimmt.
Also es ist schon eine Attraktion. Und die haben ja auch so ein bisschen dieses Vampire und...
Ja, sie sind schon ein bisschen cool. Sie sind jetzt nicht so komplett uncool.
Genau.
Und gleichzeitig aber dann auch wieder wahrscheinlich jedes Tier, dem man sich dann irgendwie nähert, vor allem irgendwie auf einer Augenhöhe in dem Sinne, dass man jetzt sagt, man muss dann eben sagen, okay, das nehme ich jetzt einfach so hin, das Tier, wie es ist. Hat dann bestimmt seine interessanten Facetten und seine Faszination und wird dann irgendwann spannend und eine Obsession in sich selber, ohne dass man das vielleicht von Anfang an erwartet hätte.
Naja, und dann eben wieder, wenn du dich mit einem, haben wir das nicht schon letzte Woche gesagt, wenn du dich mit einem, dem kleinsten Molekül beschäftigst, beschäftigst du dich irgendwann auch mit der ganzen Welt. Und,
ja, absolut. Also man kommt ja dann ganz schnell von einem Bereich in den nächsten. Klein sind die Heuschrecken auf jeden Fall irgendwie in ihrer Bedeutsamkeit, zumindest hier in Deutschland, weil die ja...
Meinst du, weil es nur... gibt nur 9 Arten oder 90 Arten oder jedenfalls sehr wenige hier?
Genau, ich glaube auch irgendwie 90 Arten oder sowas habe ich recherchiert. Aber hauptsächlich sage ich klein, weil die Schwarmheuschrecken, also diese, die dann für die Heuschreckenplagen verantwortlich sind, die sozusagen das epische, biblische sind, die gibt es hier in dem Sinne gar nicht. Also unsere Heuschrecken, die wir hier so haben, sind in dem Sinne relativ zahm.
Gab es in Europa, glaube ich, auch mal, was haben wir gesagt, 400 Heuschreckenplagen, aber dann sozusagen nicht mehr hier. Und ich fand interessant, was ich so on the way nochmal gefunden habe, oder eigentlich muss man sicher sagen, das gehört ja dann auch dazu, wenn man jetzt nicht heftig forscht, dass man so guckt, was einem so an Informationen zufliegt.
Ja.
Dass ich dachte, naja, die Plagen, ich habe mir das immer so vorgestellt, das sind so Dinge, die glaubt man immer, so wie Uwe mal sagt, die Libelle hat messerscharfe Flügel und kann Menschen verletzen, weil sein Opa das mir irgendwas Gag gesagt hat. Ne? Und so dachte ich immer, also Heuschreckenschwärme, das läuft dann folgendermaßen ab. Hunger, Gebiet ist leer gefressen. Hey Leute, weiter geht's. Völlig falsch. Die sind absolute Einzelgänger. Und wenn dann aber ein Gebiet fruchtbar ist und sie dort sich vermehren, dann schlüpfen sie plötzlich alle und dann entsteht ein riesiger Stress in diesem Schwarm, so ein Serotonin-Stress und im Grunde wie Überbevölkerung, wie so Leute, die in Tokio irgendwie zusammengedrängt sind, aus dem Stress heraus bewegen sie sich dann irgendwo hin im Schwarm und werden zu so einer Fressmaschine.
Ja, wobei da auch interessant ist, was ich dann gelesen habe, dass sie ja nicht einfach irgendwie grundlos rumschwärmen und da kommt dann wieder das zustande, dass man sagt, man beschäftigt sich mit einer Kleinigkeit und auf einmal kommt ein größeres, kommt man auf das größere Ganze, und zwar, dass sie sich einfach aus Kraft, um Kraft zu sparen, immer mit dem Wind mitbewegen, weil man dann natürlich nicht gegen anfliegen muss, was dann aber eben auch heißt, dass sie meistens in Gebiete mit geringerem Luftdruck sich, also sozusagen wo hoher auf niedriger Luftdruck oder wie auch immer, ich bin jetzt nicht so thermodynamisch unterwegs, aufeinander trifft, was dann meistens heißt, dass sie halt in eher regnerische Gebiete sich bewegen, wo dann eben auch wieder mehr Vegetation ist.
Ja.
Sodass es eigentlich, wo man denkt, gut, aus Faulheit bewegen sie sich mit dem Wind mit und gleichzeitig ist es aber auch wirklich das Schlauste, was sie machen können.
Sonst gäbe es ja nicht mehr, wenn sie irgendwie mit der Technik irgendwie immer in der Wüste landen würden.
Ja, genau, dann wäre es wahrscheinlich schnell aus. Aber das ist tatsächlich interessant, weil, also was du jetzt gesagt hast über dieses Serotonin ausschütten, das ist ein, was heißt kürzlich, ich habe einen Bericht gefunden online, von einer Wissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt hat oder allgemein darüber geschrieben hat, dass da jetzt erforscht wurde, was sozusagen verantwortlich ist dafür, dass es diese Heuschreckenschwärme gibt. Weil früher, ich glaube noch bis zu den 20er Jahren, hat man gedacht, dass die Heuschrecken, im Englischen haben sie sogar zwei verschiedene Namen, aber sozusagen die normale Heuschrecke, die grüne, die wir so wahrnehmen, und diese braune, die man dann so in den Schwärmen sieht, dass das zwei verschiedene Spezien sind, weil die so unterschiedliches Auftreten haben und so unterschiedlich aussehen. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass das sozusagen ein und dieselben sind. Und die, wenn sie grün sind und alles irgendwie noch harmonisch ist, dann sind die wirkliche Einzelgänger und ganz isoliert. Und dann auf einmal gibt es eben den Moment, wo sie sagen, sie packen sich alle in einen Schwarm zusammen, transformieren wirklich, werden diese braunen Heuschrecken und dann flattern sie halt durch die ganze Gegend und zerfressen alles, was man fressen kann.
Jetzt würde mich interessieren, fressen sie dann nicht aus Hunger, sondern aus Zerstörungswut?
Genau, und da ist jetzt nämlich die Sache, das, was sie jetzt festgestellt haben, dass was dafür verantwortlich ist, ist eben so eine Serotoninausschüttung, die ja auch im Menschen und in allen irgendwie Lebewesen vorkommt. Bei uns auch oft eben für Schlaf und Aggression verantwortlich sind, also fast wirklich, dass man so es geführt, da wird irgendwas gepusht in denen, was man auch wirklich unterdrücken kann. Also sie haben dann natürlich Experimente gemacht und geschaut, wie verschiedene Heuschrecken darauf reagieren. Und dass sie wirklich innerhalb von wenigen Stunden zu so, ja, fresssüchtigen Monstern werden. Hm. Die Rückentwicklung geht tatsächlich auch. Also man kann auch welchen, die so in diesem Schwarmverhalten sind, die kann man wieder zurückbringen.
Rauskäschern und dann sagen, hey, ist alles in Ordnung.
Ganz genau. Und das dauert dann aber mehrere Tage anstatt nur wenige Stunden. Also das ist ein bisschen langwierigerer Prozess. Und was, woran mich das eben erinnert hat, ehrlich gesagt, war tatsächlich so eine Zombie-Horde, weil wir uns ja gerade in der Popkultur viel damit beschäftigen, mit Zombie-Apokalypsen und Menschen transformieren. Und es gibt Massen zusammen, irgendwie die gegen einfach die Menschen angehen und komplett skrupellos durch die Gegend rennen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob das eine Verbindung ist, weil es bei den Heuschrecken scheinbar wirklich so ist. Sie leben ganz friedlich und normal und auf einmal gibt es diese Ausschüttung und auf einmal plagen sie sozusagen durch die Natur und fressen alles, was sie finden können.
Ich habe was Nettes gefunden. Ich meine jetzt, das ist weit entfernt von 4.000 oder 40.000 oder was weiß ich, wie viele Arten. Was hatten wir letztes Mal gesagt?
26.000.
Aber ich fand es so nett, dass die Vorstellung, dass man jeder Art, die man dann so entdeckt, noch einen Namen geben muss. Und ich lese jetzt mal nur ein paar vor, aber nicht die, bitte nicht die lateinischen Namen. Da komme ich dann, könnte ich dann dir geben, kleines Latinum, hau rein. Aber nur mal so den deutschen Namen. Ich meine, den muss man ja benennen. Da muss man sich ja ernsthaft Gedanken machen und überlegen, warum.
Ja.
Also nur mal so zum Genießen, Augen schließen. Nadelholz, Säbelschrecke. Vierpunkt Sichelschrecke. Wanstschrecke, Weinhähnchen, Ameisengrille, Maulwurfsgrille, gemeine Dornschrecke, Langfühler Dornschrecke, westliche Dornschrecke, Zweipunkt Dornschrecke, ägyptische Heuschrecke, blauflügelige Sandschrecke, europäische Wanderheuschrecke, Flusssandschrecke, grüne Strandschrecke, Kreuzschrecke, schlanke Ödlandschrecke, veränderliche Schrecke. Das darf eigentlich nicht zugelassen werden als...
Das ist, genau, da kann man...
Dann besser gefleckte Keulenschrecke oder große Goldschrecke. Das sind Namen, die möchte man noch haben.
Die möchte man als Heuschrecke haben, das stimmt tatsächlich. Ja, die Maulwurfschrecke habe ich tatsächlich auch gesehen. Die sieht auch ein bisschen seltsam aus, die sich dann immer unter die Erde buddelt.
Ja.
Genau. Ich bin jetzt gerade mal am Googlen, weil ehrlich gesagt, ich finde das schon ein bisschen interessant, einfach weil... wie gesagt, ich mich viel natürlich auch so mit dieser Popkultur beschäftige und auch ein Horrorfilm-Fan bin, woher Zombies eigentlich kommen. Und würde da schon gerne mal, also jetzt hier gibt es natürlich ganz viele, dass man sagt, in welchen Literaturen ist das schon vorgekommen, wie hat sich das in den Filmen entwickelt und weiter. Aber egal, wie das sozusagen zum ersten Mal vielleicht aufgetaucht ist, ist ja trotzdem die Frage, woher gibt es überhaupt diese Angst von Schwärmen, von Massen, von vor allem unkontrollierten Leuten.
Und Massen, die sich anscheinend von normalen Wesen in irgendwas verwandeln, was dann plötzlich...
Genau, das dann irgendwie skrupellos ist und irgendwie unmenschlich oder abnormal. Und ich würde jetzt mal ganz feist behaupten, dass das zumindest das Konzept, was Heuschrecken angeht und Zombies relativ ähnlich ist und dass es da vielleicht eine Verbindung ist, die wir mal recherchieren sollten, ob das tatsächlich diese Angst eben ist, dass man sagt, weil ansonsten wäre es eine absolut unrationale Angst, dass man sagt, oh, Leute verwandeln sich auf einmal in Menschenfresser und laufen in Scharen durch die Gegend. Da sagt man, gut, da kannst du ja genauso gut da Angst davor haben, dass, weiß ich auch nicht, Menschen auf einmal 20 Arme haben. Kommt aber nicht so häufig vor, diese Angst. Von daher ist die Frage, wo in der Natur ist das begründet?
So als Doktorarbeit, die Verbindung der normalen Wanderheuschrecke mit der Zombie-Apokalypse.
Ja, und wahrscheinlich beginnt man das dann ganz hochtrabend und wenn wir jetzt zwischen den Folgen mal googeln, stellen wir fest, es gibt keine Verbindung whatsoever und damit ist die Doktorarbeit dann auch abgeschlossen. Genau. So wie, ja, das war ein schöner Ausflug ins Nirgendwo.
So wie unser großer Failure mit...
Mit der Gottesanbeterin. Ja, tatsächlich.
Wäre das eine coole Story? Wo gehört die überhaupt hin, wenn die nicht zu den Heuschrecken gehört?
Zu den Flugschrecken, glaube ich.
Wieso ist doch dann auch eine Schrecke? Ach so, wir sind bei den Heuschrecken, haben wir uns schon entschieden. Oh, wir hätten Schrecken sagen sollen.
Wir hätten Schrecken
Podcast
sagen sollen.
Podcast über Schrecken. Wir sind dabei gehabt. Aber wenn du sagst, Schrecken, der Podcast.
Schrecken, der Podcast. Ja.
Oder die der Schrecken-Postcard.
Postcard.
Der Schrecken-Podcast. Das könnte auch...
Nee, dann können
das ist
wir
nicht so eindeutig gebrandet und darauf sollte man ja auch achten.
Ja.
Also.
Wir wollen ja eine ganz spezifische Community hier ansprechen.
Genau, ja.
Wir sind ja schon für die Heuschrecken-Fans da tatsächlich oder für die angehenden Heuschrecken-Fans. Weil, wie gesagt, ich glaube, ein wirklicher Heuschrecken-Fan kann auch nicht besonders viel aus unserem Podcast momentan ziehen, weil hier einfach noch nicht sehr viel Kontext ist. Nee, aber das Interessante ist, ich habe dann eben auch, genau, weil wir uns damit beschäftigt haben, wo ist die Gottesanbeterin in diesem ganzen Spektrum, gibt es natürlich jetzt Unterteilungen. Und da kann man relativ genau sehen, dass die, ich würde mal sagen, so 4-5 Stufen noch gemeinsam in Verbindung sind und sich dann die Heuschrecken und eben das, was dann irgendwann in Gottesanbeterinnen endet, sich aufsplitten. Aber dieser Eintrag ist dann auf jeden Fall auch vorgewarnt mit dem Signal, dass man sagt, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man diese Insekten kategorisieren kann und in den meisten Fällen wissen die Leute einfach nicht so genau, wie die tatsächlichen Verwandtschaften und Verbindungen sind. Vielleicht auch ein bisschen liegt das an dem Attraktivitätslevel von Insekten, dass sich nicht so viele Leute damit beschäftigen wollen. Aber es ist auf jeden Fall noch ein relativ unerforschter Bereich, was das angeht.
Naja, ich finde schon interessant, wenn man eine Schrecke, kleine braunfleckige Beißschrecke nennt, hat man schon das Gefühl, der Name sagt schon eine Menge.
Der ist schon Programm.
Oder Dahlemer Gewächshausschrecke, da hat man das Gefühl, da hat jemand seinen Schrecke gefunden und gesagt.
Ja, die.
In Dahlem, das ist hier in Berlin, das kennen wir gut. Es gibt ja auch anscheinend, so bei Vorkommen gibt es dann Schöneberg und man denkt sich, hä, Schöneberg ist ein Stadtbezirk von Berlin, für alle, die den Podcast nicht direkt hier hören. Wo man dann sagt, okay, da hat man also dann mal 5 oder 6 Heuschrecken gefunden, die man jedes Jahr da wiederfindet und plötzlich hat man ein Vorkommensgebiet in einem Stadtbezirk von einer Stadt. Das finde ich schon sehr speziell.
Ja, ja, das stimmt. Aber gleichzeitig auch muss man ja irgendwie auf die 26.000 verschiedene Arten kommen und wenn man dann nicht bis ins kleinste Detail geht.
Aber stell dir vor, also ein Aliens landen auf der Erde und gehen los und wollen die Menschen kategorisieren und fangen dann an mit Jeans tragender, T-Shirt tragender, 20-Jähriger, rothaariger, grünäugiger, da würde man sagen, Leute, Mensch ist die Kategorie und darunter gibt's, was sagen wir, wir unterscheiden uns jetzt hier nach Hautfarben, ist ja auch eigentlich willkürlich. Wir können uns ja auch unterscheiden nach, keine Ahnung, Gewicht oder nach Größe oder.
Nee, weil ich glaube schon, dass man biologisch bei den Insekten eben dann irgendwann sagt, okay, die sind jetzt klassifiziert sehr anders als.
Na, zum Beispiel könnte man ja sagen, sie paaren sich nicht miteinander.
Genau,
also nehmen sich auch selber nicht als, die gehören nicht zu uns. Man steckt sie dann zusammen in ein Glas und sagt, die können echt nichts miteinander anfangen, die müssen was. Obwohl, vielleicht ist es einfach Antipathie, ne?
Nee, aber es ist ja auch die, man, es ist ja auch die Paarungsbereitschaft und die Paarungsmöglichkeiten, ob man wirklich sagt, man kann vor allem ein Lebewesen zustande bringen, was sich dann auch noch weiterentwickeln kann. Ich glaube, da wird dann irgendwann, das ist, glaube ich, so der Ansatz, wo man dann in Spezien unterscheidet, wie man, keine Ahnung, das Pferd und der Esel dann Maultier machen kann, was sich aber nicht weiter fortpflanzen kann. Und deswegen sind es grundsätzlich andere Tierarten, selbst obwohl sie sich fortpflanzen können. Ich habe ja auch ein bisschen Fortpflanzungsvideos geguckt von Heuschrecken. Das war nicht nur nicht besonders appetitlich, sondern eben.
Weil es wahrscheinlich so mit so ganz nah ran mit den neuen Kameras so,
ja, ja.
Und alles siehst.
Und halt auch wirklich stark pornös, wenn man dann anfängt, dann noch mit einem Kommentator natürlich, der dann genau beschreibt, was da vor sich geht und dann natürlich versucht, das so wissenschaftlich wie möglich zu beschreiben und gleichzeitig ist es aber trotzdem mehr oder weniger leidenschaftlicher Sex, den man da sich angucken kann.
Aber es ist doch eher, glaube ich, sie rücken eng zusammen und vermischen Flüssigkeiten miteinander.
Na,
ist es wirklich irgendwie, sie penetrieren sich doch nicht.
Na, das Interessante ist, es gibt folgenden Vorgang. Die Männchen machen sozusagen erst ihr Samensekret auf das Weibchen drauf. Die hat dann.
Oh, das kennt man ja aus verschiedenen Tierarten.
Genau,
ne?
Und dann covert der das aber, also überschüttet er das dann noch mit einer weiteren Flüssigkeit, die fast, glaube ich, so ein Drittel seiner Körpermasse dann beträgt irgendwann, die dann gefüllt ist mit Eiweiß und Nährstoffen und allem. Und das Weibchen isst dann diese zweite Flüssigkeit auf, um einfach Kraft zu sammeln. Wenn aber diese zweite Flüssigkeit eben nicht genügend ist, fängt sie irgendwann an, den Samen aufzuessen. Das heißt, das Männchen muss immer gucken, dass es erst den Samen reinbringt und dann wirklich eine ordentliche Ladung. Hochzeitsgeschenk wird das, glaube ich, genannt. Mhm. Oder halt
Moment, aber Spaß dann wird diese Flüssigkeit muss ja irgendwie in Maulnähe gebracht werden. Wenn das dann auf dem Rücken liegt, ist ja ungünstig.
Ne? Nee, die können sich ziemlich verkrümmen. Also es ist dann an ihrem Hintern mehr oder weniger. Und dann dreht sie sich einmal so ein bisschen wie bei einer Hornisse, würde ich mal sagen. Sieht man das auch manchmal, dass sie sich so einkeilen. Und dann fressen sie das eben auf. Und was dann interessant ist, es gibt dann tatsächlich den Vorgang, der sehr in dem Sinne menschenähnlich aussieht, als dass man sagt, es gibt auch die Situation, wo das Männchen wirklich mit einem relativ spitzen Geschlechtsorgan in das Weibchen eindringt. Aber anstatt, dass das die Penetration ist oder das Samenablegen ist, ist das ein Ausschaben, weil er dann anfängt, eventuell vorhergehende Männer, die da ihren Samen abgelegt haben, sozusagen zu beseitigen und schabt dann eben den Samen daraus, um dann seinen eigenen Samen da reinzulegen. Auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, finde ich. Genau, was mich da schließen lassen würde, dass da die Männchen tatsächlich die sind, die die Geräusche machen, die das Singen machen, die sozusagen das Zirpen machen.
Ach, das ist ja eigentlich, also was ich gelesen habe, das Schaben von den Unterschenkeln an den, am Körper oder die Flügel, die gegeneinander gerieben rein, werden. Ja. Das ist also so eine Art Brautgeräusch und genau. Nicht einfach nur... Könnte ja so wie die Vögel sein, so ein bisschen, obwohl das
ich glaube, bei den Vögeln ist das auch so.
Ja, stimmt, ist ja auch so.
Im Grunde eine sehr musikalische und auch saubere Spezies, diese Heuschrecken.
Ja, ja, überall findet man sportlich und musikalisch.
Genau, das ist eigentlich doch eine ganz schöne Sache. Und wenn man sich dann die Löwenzahnfolge anguckt, sieht man auch noch einen kleinen, nicht ganz korrekten Kurzfilm über die Heuschrecke, die dann von allen ausgebuht wird, weil sie nicht anständig Geige spielen kann und dann auf einmal Olympiasportler wird. Aber ich würde sagen, das lasse ich jedem von euch als Recherche übrig.
Das ist ja die berühmte Geschichte, mit der sich alle Künstler identifizieren können. Das ist ja dann auch eine Grille, die das Jahr über auf ihrer Geige so rumfiedelt und allen Freude macht. Und wenn es dann Winter wird, hat sie sich aber leider um ihren Bau nicht gekümmert. Und alle sagen, ja, du hast ja immer halt nur rumgefiedelt. Und dann die Frage, wie bedeutend war das Gefiedel den Sommer über für die anderen Tiere? Hat sie nicht erfreut und verdient sie nicht? Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob sie irgendwo unterkommt, fällt mir gerade auf. Irgendwie ändert die Geschichte meiner Vorstellung dann immer mit diesem Maulwurf, der ihr sagt, ja, hast dich nicht um deine Wohnung gekümmert, selber schuld.
Tja.
Erfriert sie dann? Erfriert sie in der Geschichte?
Mann. Ich werde das zum nächsten Mal
recherchieren.
Mach das und guck dir gerne auch die andere Kurzgeschichte an, weil da weiß ich auch nicht so ganz, was ich davon halte.
Also diese Einspieler, ich bin ja kein so großer Fan von diesen kleinen
Kurzgeschichten, die da nochmal vorkommen.
Fandet ihr die gut immer als Kinder?
Nein, ich habe ehrlich gesagt, ich hatte voll vergessen, dass es die gibt. Als ich die jetzt gesehen habe, war ich so wie, was ist das für ein random, trippy Animationsfilm?
Es gibt eigentlich sogar immer zwei, glaube ich. Ne?
Ja,
sogar.
Also das war jetzt tatsächlich einer und wie gesagt, das hatte sehr schwierig moralisch, muss ich sagen, weil, wie gesagt, eigentlich eine Geschichte, die erzählt hat, dass ein Kind Freude hat am Musikmachen und so lange von allen fertig gemacht wird, bis irgendjemand sagt, aber könntest du auch Sport machen, einfach weil du lange Beine hast. Und dann ist er damit irgendwann erfolgreich geworden.
Oh mein Gott.
Aber na gut, das ist dann vielleicht die Recherche fürs nächste Mal. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns ja dann nächste Woche. In der Zwischenzeit können wir mal ein bisschen recherchieren über Zombies und andere Herkünfte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.